Ich glaube, wahrscheinlich alle, die jetzt zugeschaltet sind, wir haben es alle schon mal erlebt, dass man entweder eine halbherzige Entschuldigung ausgesprochen hat oder einem eine halbherzige Entschuldigung zugesprochen wurde. Es ist manchmal so, wenn Kinder sich streiten und die Eltern dann dazwischen gehen, dass man den Kindern sagt, entschuldigt euch bitte. Und die gehen zueinander, schauen sich vielleicht noch nicht mal an und sagen, Entschuldigung, tut mir leid. Ja, weil sie sehen, das ist jetzt der Weg des geringsten Widerstandes. Sie wollen keinen Stress mit den Eltern haben, also entschuldigen sie sich, auch wenn es nur halbherzig ist. Ich glaube, bei Erwachsenen kann es das ganz genauso geben. Es gibt gewisse Spannungen, man merkt, irgendwas ist im Raum und man sieht vielleicht bei sich selber gar nicht die Schuld, aber um dieser Spannung nicht weiter Raum zu geben, geht man auf den Nächsten zu und sagt, du, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, es tut mir leid. Ja, es ist vielleicht gar nicht so gemeint, aber man bittet halbherzig um Vergebung, weil man eben möchte, dass die Situation sich ändert. Und ich glaube, die meisten von uns wissen es und haben es vielleicht auch schon hier und da erlebt, dass Vergebung nicht gleich Vergebung ist. Ja, ich kann eine Vergebung von einer Person hören, die mir zugesprochen wird oder wo eine Person um Vergebung bittet und ich merke oder ich kann es spüren, ohne vielleicht auch zu viel annehmen zu wollen, aber ob es ernst gemeint ist oder nicht, weil die Zeit, die dann folgt, wird zeigen, ob die Vergebung echt war oder nicht, ob die Umkehr, die Buße vielleicht in diesem Sinne sogar ehrlich gemeint war. Vergebung ist nicht immer Vergebung, Buße ist nicht immer gleich Buße. Wenn das Herz abgehängt wird, dann macht man es vielleicht verstandesmäßig, aber nicht auf der Herzensebene. Nach außen hin wirkt vielleicht alles gut, richtig, korrekt, aber die persönliche Wirklichkeit ist eine andere. Und dieser Gedanke der Umkehr, der Buße, der Vergebung ist ein Gedanke, der uns auch heute in dem Text ein Stück weit begleiten wird. Wir haben das letzte Mal über Hosea 5 nachgedacht, über die ersten 7 Verse. Und das Thema lautete ja, Gott greift durch. Und wir haben hoffentlich es noch so ein bisschen in Erinnerung, dass es da eben diese Prinzipien gab, die auch für uns heute sehr relevant sind. Ja, wir haben gesagt, dass Gottes Gerichtsbotschaft immer zugleich auch eine Gnadenbotschaft ist, weil Gott ein Gott der Gnade ist. Wir haben gesehen, dass Gott will, dass wir ganz genau hinhören. Ja, wir haben gesehen, dass wir die Schuld meines Ergehens nicht bei einem anderen suchen brauche, sondern in meinem Herzen, in mir selber. Ja, wir haben gesehen, dass der Teufel immer wieder versucht, uns durch hinterlistige Fallen, durch ausgebreitete Netze, das Bild wurde gebraucht, hinters Licht zu führen, sodass wir uns in Sünde verstricken. Und wir haben auch gesehen, dass Gott eben uns so sehr liebt, dass er unsere Verfehlungen auch ernst nimmt. Aber er hat eben in Christus einen Ausweg geschaffen. Ja, bei Gott kommen alle Sünden ans Licht. Und wir haben am Ende dann der 7 Verse gesehen, dass wenn wir fremden Göttern dienen, dass es passieren kann, dass der Segen quasi auch der vergangenen Zeit ein Stück weit entschwinden kann. Ja, dass wir vielleicht eine Gottesferne spüren und in der Beziehung zu Gott nicht wirklich weiter vorankommen. Gott will keine Opfer, sondern das Herz. Und diese Fülle von Gedanken, das war jetzt auch sehr viel, das durchzieht, es ist ein großer Abschnitt, es durchzieht auch ein Stück weit den Text von heute. Der letzte Vers vom letzten Mal lautete in Hosea 5, Vers 7, dem Herrn sind sie untreu geworden und zeugten fremde Kinder. Jetzt wird sie ein Verderber fressen samt ihrem Erbteil. Also es geht hier um das Gericht. Das Gericht ist endgültig. Es wird ein Verderber kommen, der ihr Erbteil fressen wird. Das heißt, es wird nichts Bestand haben. All das, worauf sie gebaut haben, ist wie nichts, wird sich in nichts auflösen. Und da setzt jetzt der Text an. Ja, wir haben eigentlich ja 3 Abschnitte, über die wir heute nachdenken wollen. Der eine Abschnitt ist, wo eben Gott nochmal in aller Klarheit den Tag der Züchtigung quasi ankündigt, den Tag des Gerichts. Dann sehen wir, dass Gott sich zurückzieht. Und als letztes sehen wir eben, wie das Volk jetzt mit dieser Botschaft umgeht und wie Gott wiederum darauf reagiert. Ja, den Hintergrund zu diesem Text von heute, da wird auch, ja, die Ausleger sind sich da nicht 100% einig, aber ich gehe da ganz stark davon aus, dass wir den in 2. Könige 16 finden, wo Israel, also Ephraim und Syrien, das ist Aram, Juda konkret, also Jerusalem, belagern. Ja, und in diese Situation hinein, glaube ich, spricht auch der Text. Ich möchte uns einmal in das Geschehen mit hineinnehmen. Wir müssen uns jetzt durch einige Hintergründe und Verse durchkämpfen, bis es dann am Ende auch auf jeden Fall sehr viel praktischer wird. In 2. Könige 16, ab Vers 1, heißt es folgendermaßen. Im 17. Jahr Pekachs, des Sohnes Remaljas, wurde Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 20 Jahre alt war Ahas, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel, wie sein Vater David. Denn er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräueln der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Und brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Damals zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, hinauf, um gegen Jerusalem zu kämpfen, und belagerten Ahas in der Stadt, aber sie konnten sie nicht erobern. Also zusammenfassend kann man sagen, es war eine grausame Zeit. Ja? Es war eine grausame Zeit für das Südreich, genauso auch für das Nordreich, weil sie eben auch durch enorm viele Schwierigkeiten gegangen sind. Es gab immer mehr Intrigen, Plünderungen, es gab immer mehr wirtschaftliche Not, die bluteten wirtschaftlich aus. Und dann kamen eben verschiedene Könige aus dem Süden, aus dem Norden, und immer wieder Anfeindungen, immer wieder Belagerungen und so weiter, sowohl im Südreich als auch im Nordreich, weil sie eben losgelöst von Gott ihr Leben gelebt haben. Und jetzt wird das Südreich hier ganz konkret belagert. Ich habe den ersten Abschnitt überschrieben, Gott lässt das Gericht zu. Das sind die Verse 8 bis 15 und ich möchte sie uns auch einmal lesen am Stück. Stoßt ins Horn zu Gebea, in die Trompete zu Rama, erhebt das Kriegsgeschrei zu Bet Aven. Dir nach, Benjamin. Ephraim soll zur Wüste werden am Tag, da ich sie strafen werde. Den Stämmen Israels habe ich kundgetan, was fest beschlossen ist. Die Oberen von Juda sind denen gleich, die die Grenze verrücken. Darum will ich mein Zorn über sie ausschütten wie Wasser. Ephraim leidet Gewalt, zertreten ist das Recht, denn es gefiel ihm, dem Nichtigen nachzulaufen. Ich aber war für Ephraim wie Eiter und wie Knochenfraß für das Haus Juda. Als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum Großkönig. Aber der kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich reiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt wo ihr diesen Text hört. Mir ging es wahrscheinlich relativ ähnlich wie so manch einem von euch. Ich habe erstmal gar nichts verstanden und ich musste mich wirklich durch diesen Text durchkämpfen. Auf jeden Fall sehen wir in den Versen 8 bis 9 zunächst einmal nochmal ein Gerichtswort, das an Israel, an Ephraim gesprochen wird. Also in 5, Vers 7 nochmal, der Verderber kommt, er wird sie fressen samt ihrem Erbteil. Und jetzt ein Alarmruf nochmal. Ja? Also es klingt zunächst rätselhaft, Vers 8, stoßt ins Horn zu Gibea, in die Trompete zu Rama, erhebt das Kriegsgeschrei zu Bet Aven, dir nach, Benjamin. Was hat es hiermit auf sich? Auf jeden Fall sehen wir hier, dass es was mit lautem Geschrei, mit Alarm, mit irgendwo womit zu tun hat, dass die Leute aufwachen sollen, dass sie sehen sollen, was um sie herum eigentlich geschieht. Und der Hintergrund ist die Belagerung durch die Feinde, stoßt ins Horn zu Gibea. Ja, Gibea lag 5 Kilometer nördlich von Jerusalem. Es ist ein Ort, der auch schon zur Richterzeit zerstört wurde, der später von Saul dann wieder aufgebaut wurde. Aber auf jeden Fall, es ist ein Alarmsignal. Ja, das Gericht ist im Anmarsch. Ja, ihr müsst jetzt alle auf der Hut sein. Nicht schlafen. Ein zweites stoßt in die Trompete zu Rama. Rama lag circa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und auch da soll man mitbekommen, es ist Gefahr im Vollzug. Ja, nicht spielt auf der Trompete, ja, macht gute Musik, sondern nein, stoßt in die Trompete mit einer Entschlossenheit, mit einer Wucht, sodass alle es mitbekommen, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und dann erhebt das Kriegsgeschrei zu Bet Aven, ja, wo der Ort genau liegt, man ist sich nicht ganz sicher, einige gehen davon aus, dass es, ja, ist auch nicht entscheidend, vielleicht 18 Kilometer etwa nördlich von Jerusalem. Auf jeden Fall sollen auch sie hier Geschrei erheben, das heißt mit voller Inbrunst kann man vielleicht sagen, sollen sie schreien, weil eben der Feind auf dem Weg ist, weil der Angriff unmittelbar bevorsteht. Und was macht Bet Aven vielleicht in dieser Situation? Es ist nicht klar, der Text sagt es nicht. Aber es tut vielleicht so, als ob alles in Ordnung ist. Man weiß vielleicht theoretisch um die Gefahr, aber man reagiert nicht. Man ist vielleicht in einer gewissen Lethargie gefangen. Und deshalb hier der Appell, ja nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Rama, auch in Gibea, auch hier in Bet Aven. Ja, es ist die letzte Stunde. Es ist nicht 5:12, es ist 12. Ja, tut nicht so, als ob keine Gefahr droht. Und wenn man eine Gefahr ankündigt, ja, dann macht man es ja konkret, damit alle wissen, was es mit dieser Gefahr eigentlich auf sich hat. Und dann eine seltsame Formulierung, dir nach Benjamin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was es bedeutet. Ja, vielleicht ist hier auch ein Hinterhalt aus Richter 19 bis 21 beschrieben, wo quasi das Volk in einen Hinterhalt gelockt wurde und wo sie es eben zu spät gemerkt haben, wo sie zu spät gewarnt wurden und dementsprechend auch Gericht erlebt haben. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist eine Dringlichkeit dessen, was geschieht, ein intensiver Aufruf zu Alarm, zu Geschrei. Und jetzt sind alle gewarnt. Alle wissen, es ist Zeit, endlich aufzuwachen. Das ist hier die Botschaft, die Hosea weitergibt durch Gott. Und dann haben wir jetzt in Vers 9 die Ankündigung des Tages, wo Gott jetzt strafen wird. Lass uns nochmal Vers 9 lesen. Ephraim soll zu Wüste werden am Tag, da ich sie strafen werde. Den Stämmen Israels habe ich kundgetan, was fest beschlossen ist. Ja, wir haben zu Hause einen wunderschönen Obstkorb. Da sind Mandarinen und Orangen und Bananen und Äpfel und das sieht wunderschön aus. Aber wenn wir diesen Korb einfach mal ein paar Wochen stehen lassen, dann werden wir merken, dass er nach einiger Zeit eben nicht mehr so schön aussieht. Es wird anfangen zu faulen, die Schönheit, die wird verloren gehen, weil von innen heraus wird es irgendwann gären und es wird nicht mehr diese Schönheit haben. Ja, hier wird von Ephraim gesagt, Ephraim soll zur Wüste werden. Ja, all die Schönheit, die jetzt da vielleicht noch zu finden ist, sie wird eines Tages nicht mehr da sein. Ja, durch innere Fäulnis, durch eine Losgelöstheit von Gott. Und Gott zeigt hier durch Hosea recht klar, dass es für sie keine Rettung mehr gibt. Und einige Jahre ist genau das eingetroffen, was hier beschrieben ist. Ja, aber die Androhung, und da sehen wir, wie Gott handelt und dass Gott auch fair ist, lesen wir schon in 3. Mose. In 3. Mose 26, da heißt es, so will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen, mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. Alsdann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Solange es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, während ihr darin wohntet. Also in diesem Kapitel geht es ganz stark um das Prinzip, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und Gott hatte schon vorher angekündigt, wenn ihr nicht den Weg des Segens wählt, wählt ihr automatisch den Weg des Fluches und Ungehorsam bringt eben den Fluch mit sich. Und wie der Fluch aussieht, wurde hier in 3. Mose angekündigt. Und jetzt, einige Jahrhunderte später, sind sie an dem Punkt, dass sie genau diesen Fluch auch erleben werden. Und da merken wir, Gott ist fair. Gott lässt von Anfang an seinem Volk wissen, woran sie bei ihm sind, so dass sie auch darauf bauen können, ob es sich eben so verhält. Sie wussten, woran sie sind bei Gott. Und wir sehen, dass die 10 Stämme des Nordreiches verschleppt wurden, dass man bis heute, sind sie verschollen. Ja, und das ist eben ein Stück weit auch Anwendung aus dem Text heraus. Ja, bei Gott gibt es ein zu spät. Ja, so wie dieses Schrillen der Alarmglocken, oder wie durch das Schrillen der Alarmglocken das Volk verstehen sollte, es ist die letzte Zeit. Ja, sie sind dabei, den Fluch auf sich zu laden. Ich glaube, so leben wir auch in einer Zeit, wo wir auch dieses Schrillen der Alarmglocken immer wieder brauchen, um zu verstehen, wie ernst die Zeit ist, in der wir eigentlich leben. Man könnte es vielleicht sogar übertragen, stoßt ins Horn, ihr, die ihr in Raden wohnt, stoßt in die Trompete, die ihr in Esbekamp wohnt, erhebt das Geschrei, die ihr in Lübbecke wohnt, wie auch immer, ein Appell des Aufwachens. Warum? Weil Gott eine ganz wichtige Botschaft für dich und für mich hat, für uns als Gemeinde hat. Ja, weil wir mitten in einem geistlichen Kampf stehen, in dem der Feind alles dran setzt, dass wir eben nicht die Gefahr bemerken. Er setzt alles dran, dass wir weiter schlafen. Und er will, dass wir uns eben mit allen möglichen Dingen beschäftigen, sodass wir nicht erkennen, dass der Feind im Anmarsch ist oder dass er uns schon vielleicht komplett umgeben hat oder dass er vielleicht sogar schon Teile eingenommen hat. Ich glaube, unabhängig davon, gerade in der Zeit, in der wir heute leben, wie wir zu Corona stehen, zu der ganzen Maßnahmen stehen, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott diese Situation weltweit zugelassen hat. Wo Gott weltweit oder wo weltweit alle Regierungen mehr oder weniger identisch reagieren. Wo weltweit Menschen in Angst und Panik verfallen und, nicht mehr wissen, was morgen ist, sollte man meinen. Ja, aber worin liegt die Lösung? Ja, auch damals, es war Panik, es war eine schwierige Situation. Aber worin lag für sie die Lösung? Was möchte Gott von dir und von mir in dieser Situation? Ich glaube, die Lösung liegt unter anderem darin, dass wir aufwachen und dass wir ein Stück weit erkennen, worum es im Leben und im Sterben eigentlich geht. Dass wir erkennen, wie stehe ich eigentlich zu Christus? Bin ich ein Mensch, der in Angst, der in Panik gefangen ist? Oder setze ich meine Hoffnung, mein Vertrauen auf Christus, weil ich weiß, er steht über allem und er hält auch mein Leben in seiner Hand? Ja, es geht nicht darum, wer in welchen Bereichen die richtige Deutung hat. Es geht nicht darum, wer eine Impfung bekommt und wer keine Impfung bekommt. Es geht um viel mehr. Es geht Gott hier in Hosea um die rechte Herzenshaltung des Volkes, wo sie erkennen, auf welchem Wege sie sind. Und darum geht es auch in unserem Leben, dass wir erkennen, auf welchem Weg befinde ich mich eigentlich? Und habe ich die Bereitschaft umzukehren, wo ich vielleicht den Weg Gottes verlassen habe? Wir finden in Vers 10 ein Gerichtswort an die Fürsten von Juda. Eben an Ephraim, jetzt in 10 an Juda. Ich lese den Vers 10. Die Oberen von Juda sind denen gleich, die die Grenze verrücken. Darum will ich meinen Zorn über sie ausschütten wie Wasser. Ja, auch das Südreich wird Gericht erleben. Sie werden nicht verschont bleiben. Auch sie haben den Bund gebrochen. Und ich finde die Sünde, die hier aufgezeigt ist, sehr interessant. Ja, hier heißt es, die Oberen von Juda sind denen gleich, die die Grenze verrücken. Ja, sie waren Grenzenverschieber, könnte man sagen. Ja, indem man quasi damals Grenzsteine verrückt hat, hat man dann eben sein Gebiet, sein Land vergrößert oder dementsprechend verkleinert. Und das war nichts anderes als Diebstahl. Und damals war es eben nicht so vermessen, wie es heute alles ist, wo man Vermesser ruft und dann auf einen Zentimeter genau. Und damals gab es eben Leute, die Grenzen verrückt haben. Und das wird hier, so wird hier ein Stück weit exemplarisch das Volk Juda charakterisiert. Ja, ihr seid Grenzenverrücker. Ja, und das zeigt deren Herzenshaltung. Ja, die Gebote, der Bund, den Gott mit dem Volk eingegangen ist, waren nicht das Maßgebliche, sondern Grenzen, die Gott gesetzt hat. Sie wurden Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter verschoben, weil es eben jedem nur um sich selber ging, um das eigene Wohl ging. Ja, und die Strafe, Gott will seinen Zorn über sie ausschütten wie Wasser. Also Zorn, dieses tiefste, dieses innerste Gefühl, bei Gott natürlich ein heiliger Zorn. Das wird ausgeschüttet wie Wasser, ja, Tränen, die überlaufen, ein Zorn, weil es eben so nicht weitergehen kann. Ja, das Nordreich, haben wir gesehen, wird werden wie die Wüste. Hier, wenn man so will, ein Stück weit das Gegenbild. Hier wird der Zorn ausgegossen wie Wasser, das, was in der Wüste fehlt. Aber das Ergebnis ist beides mal identisch. Es wird im Endeffekt nichts Bestand haben. Das, worauf sie ihr Leben gebaut haben, losgelöst von Gott. Ja, nichts bleibt bestehen. Ja, und das Bild ist für mich wirklich ein sehr, sehr offensichtliches. Ja, die Menschen im Südreich erleben Strafe Gottes, weil sie Grenzverrücker waren. Ja, heute ist die Grenze hier, morgen ist sie da. Ja, und die Folge, man lebt sein Leben so, wie man es eben selber leben möchte, nach den Eigengrenzen. Und man denkt vielleicht sogar, Gott ist damit zufrieden. Ja, und da dürfen oder da sollten wir aus Hosea heraus die Frage zulassen, inwiefern bin ich ganz persönlich, inwiefern bist du vielleicht auch ein Stück weit ein Grenzverrücker. Nicht jemand, der einen Grenzstein nimmt und 5 Kilometer weiter den hinsetzt, sondern jemand, der vielleicht peu à peu, Zentimeter für Zentimeter Grenzen verschiebt, von denen man weiß, ich entferne mich vom Willen Gottes. Und wenn ich so weitermache, dann wird es bald kein geistliches Leben mehr in meinem Leben geben. Und da dürfen wir und da sollten wir, da müssen wir auf der Hut sein, da müssen die Alarmglocken läuten, dass wir eben erkennen, Grenzen, die Gott gesetzt hat, sind gut und sie sollen genau so stehen bleiben, wie Gott sie gesetzt hat. Wenn Gott gesagt hat, redet nicht schlecht über andere Menschen, dann werde ich nicht über andere Menschen schlecht reden, ganz einfach aus dem Grund, weil Gott die Grenze gesetzt hat und weil ich diese Grenze nicht verrücken werde. Ganz einfach. Ja, und so geht es eben durch alle Bereiche, durch die ganzen Gebote, die wir besonders auch im Neuen Testament durch Jesus Christus finden. Ja, lass uns lernen, Gottes Grenzen zu sehen und sie stehen zu lassen, sie zu akzeptieren, um in ihnen zu leben, damit wir eben im Leben mit Jesus auch wirklich weiter vorankommen, um seine Führung ganz konkret zu erleben. Gottes Gerichtswort an die Fürsten Judas. Und dann redet Gott wieder zu Ephraim in Vers 11. Ephraim leidet Gewalt, zertreten ist das Recht, denn es gefiel ihm, dem Nichtigen nachzulaufen. Ja, Ephraim leidet Gewalt. Ja, auch sie, das Ganze drumherum, die ganze Situation, die ganzen Bedrängnisse, Plünderungen, Nöte, die sie haben, sie leiden unter der Situation. Aber warum? Sie haben es selbst verschuldet. Ja, zertreten ist das Recht. Ja, welches Recht ist zertreten? Ja, das Recht, das Gott ihnen durch den Bund gegeben hat. Gott war der Rechtsprecher. Gott wollte das Recht aufrichten. Und Gott wollte der Richter sein. Ja, und da, wo Gottes Recht nicht mehr gilt, da kommt eben ganz klar anderes Recht zum Vorschein. Und dann, deshalb heißt es hier, das Recht ist zertreten. Es wird nicht akzeptiert. Es ist da, aber es ist zertreten. Die Frage, wie konnte es dazu kommen? Und die Antwort wird hier direkt geliefert, denn es gefiel ihm, dem Nichtigen nachzulaufen. Ja, dieses Wort, dem Nichtigen nachzulaufen, kommt nur 2 Mal im Alten Testament vor, hier und in Jesaja. Und in Jesaja heißt es folgendermaßen, in Jesaja 28, Vers 10, denn sie sagen, zaf la zaf, kaf la kaf, hier ein wenig, da ein wenig. Und dieses Wort, Zaflazaf, ist dasselbe Wort, das Luther hier in Hosea mit Nichtigem übersetzt. Ja, es ist der Inbegriff von nichts. Ja, die gute Nachricht übersetzt es folgendermaßen, Ephraim ist von Feinden bedrängt und das Recht wird mit Füßen getreten. Und jetzt, weil sie dem Drecksgötzen Baal nachgelaufen sind. Ja, und das kann, denke ich, auch wiederum so schnell passieren. Ja, statt den Blick auf Gott zu richten, auf hinter Gott herzugehen, ja, richtet man den Blick durch Grenzverrückungen auf Baal, auf eigene Götzen, die man sich im Leben errichtet hat, ob es Geld, ob es materielle Dinge, ob es sonst irgendetwas ist. Und man läuft diesen Dingen hinterher. Und ja, hier wird es eben mit Drecksgötzen bezeichnet. Ja, statt sein Vertrauen auf Gott zu setzen, setzt man sein Vertrauen in Dinge, die nicht wirklich vor Gott Bestand haben, wo man vielleicht nur beschmutzt wird und sich von Gott entfernt. Ja, das Hauptproblem des Volkes waren eben nicht die sozialen Ungerechtigkeiten, nicht die Bedrohung durch Aram, sondern die Missachtung Gottes, dass sie eben ihre eigenen Dreckswege gegangen sind. Ja, Wege voller Dreck, nichts, nichtige Wege. Ja, und das wünsche ich uns eben nicht, dass wir solche Wege gehen, sondern dass wir Wege Gottes gehen. Das sind geebnete Wege, das sind von Gott vorbereitete Wege, ja, die er vor Grundlegung der Welt für uns schon zugedacht hat. Ja, was sind, und das ist eben die Frage, die sich da herausstellt, was sind vielleicht Dreckswege in meinem Leben, aber was sind auf der anderen Seite Wege der Reinigung, die ich gehen kann, Wege der Heiligung? Was sind Wege, die mich wirklich Jesus ähnlicher machen? In den Versen 12 bis 14 finden wir jetzt nochmal ein Gerichtswort an Ephraim und an Juda. Vers 12. Ich aber war für Ephraim wie Eiter und wie Knochenfraß für das Haus Juda. Ja, ich aber war, man könnte auch im Präsens, ich aber bin für das Haus Ephraim wie Eiter. Also manche übersetzen auch wie eine Motte, ja, wo quasi unbemerkt die Kleidung zerfressen wird. Aber das Bild ist, glaube ich, es geht in dieselbe Richtung. Etwas, eine Wunde, die immer größer und immer größer wird und wo man immer weiter erkrankt, ja, Gefahr ist im Anmarsch. Ja, Knochenfraß, man könnte auch Verwesung hier sagen. Es beginnt unmerklich, aber das Ende, das ist absolut zerstörend. Ja, und Gott wird hier eben als handelnder Richter beschrieben. Ich war für Ephraim wie Eiter und Knochenfraß für das Haus Juda. Also Gott hat richtend eingegriffen und eben ganz klar aufgezeigt, so geht es nicht weiter. In Vers 13 dann, als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum Großkönig. Aber der kann auch nicht euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Ja, beide nehmen es wahr. Es gibt Eiter, es gibt ja ein Geschwür, es gibt eine Krankheit. Ja, Gott hat richtend eingegriffen. Und anstatt jetzt zu überlegen, okay, jetzt gehen wir zu Gott und jetzt lassen wir Gott als den Arzt der Ärzte uns Heilung schenken. Gehen Sie zu wem? Wie heißt es hier? Zum Großkönig nach Assur. Ja, sie suchen bei dem Feind die Hilfe. Ja, warum nicht gleich da, wo wirklich echte Hilfe zu finden ist? Und das ist schon irgendwie so ein bisschen typisch Mensch. Ja, man geht vielleicht, man ist ein Grenzverrücker, man vielleicht ein paar Zentimeter und jetzt kommt vielleicht eine unvorhergesehene Situation, eine schwierige Situation und anstatt wieder komplett zu sagen, hey, Herr, ich habe mich von dir entfernt, geht man weiter Wege der Kompromisse und sucht da Hilfe, wo eigentlich gar keine Hilfe zu finden ist und vergisst vielleicht sogar oder sucht bewusst nicht bei Gott die eigentliche Hilfe. Vers 14. Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus wie ein junger Löwe. Ich reiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Ja, hier merken wir wieder, Gott als der handelnde Richter. Gott lässt nicht fünfe gerade sein, er schaut nicht weg. Er sagt, ich reiße sie. Ich bin wie ein Löwe. Ich schleppe sie. Und Vers 15, ich will sie wieder an meinen Ort gehen. Ja, also Gott gebraucht ja dieses Bild des Löwen. Ja, in Deuteronomium 32, da sehen wir auch, wie dieses Bild eine Grundlage schon mal gegeben wird. Und ich glaube, er greift hier darauf zurück. Da heißt es in 32, Vers 39, seht nun, dass ich es allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und niemand kann aus meiner Hand erreißen. Und hier merken wir nochmals, wie ernst Gott es mit seinem Volk eigentlich meint. Ja, er beschreibt sich hier als Löwe, der seine Beute mit Kraft, mit Macht ergreift und tötet die Beute. Ja, und im Endeffekt sind da die Feinde ja nur Werkzeuge in Gottes Hand. Ja, die Ursache, die liegt tiefer, warum Gott als Richter eingegriffen hat. Warum er in seinem, ja, er selber hat in seinem Zorn Gericht ausgeübt. Warum tut er das? Ja, ich glaube, weil es ihm so ernst ist, weil er sein Volk so sehr liebt. Und das ist, glaube ich, sogar auch hier und da, man kann es, glaube ich, nicht pauschal sagen, aber auch in unserem Leben ein Stück weit eine Anwendung. Ja, manche Situationen müssen wir, glaube ich, auch in unserem Leben durchleben oder erleiden, vielleicht weil Gott uns liebt, weil Gott es so ernst mit uns meint, weil er vielleicht weiß, dass das das Richtige ist für mein Leben, denn wenn ich das nicht hätte, würde ich vielleicht losgelöst von Gott mein Leben leben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er hier beim Volk aus Liebe gehandelt. Das ist das, was wir festhalten können. Und jetzt sehen wir, wie eigentlich unbegreiflich es ist, was Gott jetzt tut. Gott schweigt aus Liebe, so habe ich es überschrieben. In Vers 15 lesen wir, warum er es tut. Da heißt es, ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen, wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Ja, in dieser Not stellt sich eben die Frage, warum greift Gott nicht ein? Warum spüren wir Gott und sein Eingreifen nicht? Wo ist er eigentlich? Und das Gericht kommt unweigerlich und er sagt, ich will wieder an meinen Ort zurückgehen. Also ich ziehe mich zurück, sagt Gott. Und da, wo Gott sich zurückzieht, da kann es eben auch sein, dass sein Schutz weicht, dass Unheil über unser Leben hereinbrechen kann. Warum tut Gott das? Will er dem Volk eine auswischen? Ich glaube, weil alles gesagt ist, weil sie um alles Bescheid wissen. Und jetzt müssen sie für sich die Entscheidung treffen, was will ich denn eigentlich? Ja, hier heißt es, Gott zieht sich zurück, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Ja, Gott charakterisiert sich auf der einen Seite als ein Löwe, der kraftvoll ist, der mächtig ist, der erhaben ist. Ja, der König der Tiere, kann man sagen. Ja, dieses Bild, diese Entschlossenheit. Ein anderes Mal der Rückzug, die Ruhe, dieses Unmerkliche, das Gefühl, Gott ist gar nicht da. Ja, weil er eben wartet. Also mal redet Gott imposant, laut, direkt und mal schweigt Gott einfach. Beides tut er aus Liebe. Er verfolgt eben das zweifache Ziel, dass sie die Schuld büßen und sein Angesicht suchen. Und dieser Zweiklang, der ist so wichtig. Ich kann Buße tun und dabei stehen bleiben und ich werde wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Ich kann aber auch Buße tun und anschließend sein Angesicht suchen und ich werde merken, ich komme in der Beziehung zu Jesus weiter voran. Und darum geht es Gott. Ja, es geht um eine aufrichtige Buße mit der Entschlossenheit, anschließend auch wirklich in einer Beständigkeit die Nähe Gottes zu suchen, um eben nicht wieder zurückzufallen und wieder in derselben Sache Buße tun zu müssen, sondern Gott ähnlicher zu werden. Ja, Gott will zum einen, dass das Volk umkehrt, aber zum anderen auch, dass sie eine Sehnsucht nach ihm entwickeln, eine Sehnsucht haben nach der Gemeinschaft. Ja, ich glaube, Gott braucht uns nicht, aber Gott hat sich für uns entschieden, weil er eben weiß, wie unser Leben läuft, wenn wir uns eben nicht nach ihm sehnen. Er weiß um die Leere dann, die wir in unserem Herzen empfinden, um das Nichtige, um die Sinnlosigkeit. Und deshalb möchte er unser Leben eben erfüllen mit Sinn, mit Hoffnung, mit Ziel. Aber er wartet darauf, dass wir in seine ausgestreckten Vaterarme laufen und sagen, bei dir bin ich zu Hause. Dich will ich als meinem Vater tagtäglich erleben. Ja, das eigentliche Ziel ist die Wiederherstellung der Beziehung. Und echte Buße bedeutet hier auch eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Und das ist der letzte Punkt. Ja, das ist die Buße des Volkes und die Antwort Gottes darauf. In den ersten drei Versen sehen wir jetzt das Umkehrgebet des Volkes und das Vertrauen, dass das Volk auf Gott hatte oder wie es erstmal formuliert wird. Ich glaube, ja, ich lese zunächst erstmal die drei Verse aus Kapitel 6. Kommt, wir wollen wieder, also das ist jetzt die Reaktion, das sind ganz wenige Verse, die jetzt das Volk spricht. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lass uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie der Spätregen, der das Land befeuchtet. Ja, wenn man etwas falsch macht, dann erhofft man sich eine zweite Chance, damit man es besser machen kann. Und so wirkt es auch ein Stück weit hier. Sie haben etwas falsch gemacht und jetzt wenden sie sich in einem Bußlied, Bußgebet an Gott und wollen quasi eine zweite Chance von Gott haben. Es werden einige Elemente der letzten Kapitel hier aufgenommen. Sie scheinen auf jeden Fall im gewissen Sinne zugehört zu haben und scheinen eine Entscheidung für sich getroffen zu haben. Und Herr Hosea nimmt quasi jetzt das Gebet des Nordreiches und des Südreiches zusammen und ich glaube, er kombiniert es und formuliert es jetzt aus deren Sicht. Dieser Ruf der Trompete scheint hier Wirkung zu zeigen. Und ja, es hört sich erstmal gut an. In Vers 1 haben wir gelesen, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Ja, das hört sich doch erstmal gut an. Es wird erstmal gesagt, wir wollen. Ja, das heißt, der Wille ist geweckt. Es ist eine Entscheidung in die Umsetzung einer ganz konkreten Sache, die gemacht werden soll. Ja, das Kollektiv, wir wollen. Dann heißt es, wir wollen wieder zum Herrn. Ja, vorher wollten sie es nicht. Jetzt ist der Adressat ein richtiger, es ist nicht der König von Assur. Wir wollen wieder zum Herrn. Ein Umdenken, der Adressat, der passt. Ja, sie sehen in ihrem Ergehen ein Gericht Gottes. Ja, heißt es, er hat uns zerrissen. Ja, sie wissen, Gott war der handelnde Richter. Und deshalb müssen wir zurück zu Gott, weil in ihm die Lösung zu finden ist. Ja, es ist kein Zufall, es ist nicht Schicksal gewesen, dass es eben so läuft, wie es läuft, sondern es war das Gericht. Ja, sie sehen des Weiteren die Macht Gottes. Ja, er hat uns zerrissen und dann, er wird uns auch heilen. Ja, sie gestehen Gott zu, Gott, du hast die Macht, du kannst in dieser Not tatsächlich den Unterschied machen. Ja, wir sehen diesen Vertrauensaspekt, ja, er wird uns auch heilen. Ja, es ist nicht nur theoretisch dahergesagt, sondern nein, er wird uns auch heilen. Es wird ganz konkret geschehen. Ja, wir sehen hier die Barmherzigkeit, die Großzügigkeit Gottes. Ja, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Also diese Wunde, dieser Eiter, diese Fäulnis ist, es muss nicht weitergehen, es kann ein Ende haben. Gott ist dazu in der Lage. Ja, ein toller Entschluss des Volkes hier in Vers 1. Und jetzt in Vers 2, jetzt wird es schon fast poetisch, was sie hier machen. Ja, er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Und das finde ich bemerkenswert. Eine ganz konkrete Naherwartung des Eingreifens Gottes. Ja, zunächst hat ja Gott gesagt, ich werde mich zurückziehen und warten, bis ihr echte Buße tut. Und jetzt sagen sie so viele gute, richtige Dinge und sie rechnen damit, es wird geschehen, wie heißt es hier, nach zwei Tagen, nach drei Tagen. Ich weiß nicht, wenn wir schon mal in schweren Situationen waren, ob wir auch diese Naherwartung des Eingreifens Gottes hatten, dass wir gesagt haben, ja, ich habe jetzt gebetet und in zwei Tagen bin ich sicher, wird Gott genau das und das machen. Ja, das bringen sie hier vertrauensvoll zunächst einmal zum Ausdruck. Ja, und dann heißt es, dass wir vor ihm leben. Ja, Gott, das beinhaltet, dass Gott eingreifen wird, dass Gott sie aufrichten wird. Also Gott wird ihnen all das schenken, wonach sie sich sehnen. Ja, die Heilung, die Erquickung, dieses sich nähren an Gott. Ja, wenn Gott eingreift, da kann man es so zusammenfassen, dann soll er auch der Mittelpunkt sein. Ja. Und dann in Vers 3, lass uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land feuchtet. Ja, und hier wieder dieses Wir, lasst uns darauf Acht haben, lasst uns danach trachten, den Herrn zu erkennen. Ja, es ist von den Worten her eine hohe Intensität einer neu gewonnenen Hingabe zu erkennen. Ja, danach zu trachten, ja, sich beeilen, den Herrn zu erkennen, ist doch etwas Wunderbares, wenn man es nicht abwarten kann, wieder und wieder und wieder in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist hier, Gott zu erkennen, das ist eines der größten und der edelsten Dinge, die man erleben kann oder die man in sich tragen kann. Ja? Und das ist das, was ich mir persönlich für mein Leben sehr wünsche. In der Erkenntnis Gottes zu wachsen, in der Erkenntnis des Wesens Gottes zu wachsen. Und wenn ich Gott erkenne, dann wird es Auswirkungen haben. Dann fange ich an, meine Frau mit den Augen Gottes zu sehen, meine Kinder mit den Augen Gottes zu sehen, meinen Nachbarn mit den Augen Gottes zu sehen, meine Geschwister in der Gemeinde mit den Augen Gottes zu sehen. Und dann wird der Umgang dementsprechend ja auch ganz anders sein und geprägt sein von Vergebung, von Liebe, von Barmherzigkeit. Ja, wer Gott erkennt, fängt an, mit seinen Augen zu sehen. Und das ist ein schöner Wunsch des Volkes. Und es endet hier: So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wieder Regen, wie Spätregen, der das Land feuchtet. Also das, wonach man sich am meisten sehnt, in einer Dürre, nach Regen, nach Spätregen, wonach man sich sehnt, nach einer Nacht, dass die Sonne wieder aufkommt, ja, so wird Gott bei ihnen sein, über sie kommen. Ja, das ist doch wirklich Poesie, was wir hier finden. Ja, dass Gott auf diese neue Treue des, so wird Gott auf diese neue Treue des Volkes antworten und aus seinem Versteck quasi wieder hervorkommen. Und das ist so sicher wie der Sonnenaufgang, so wie der Spätregen, der das Land befeuchtet. Ja, eigentlich in diesen drei Versen, muss ich sagen, steckt so unglaublich viel, was ich eigentlich für mein Leben unglaublich gerne hätte. Und ich hoffe, dass du es genauso gerne hättest. Auf Gott Acht haben, nach Gott trachten, Gott erkennen, mit seinem Wirken rechnen, vertrauensvoll sich an ihn wenden. Ja, so viele schöne Dinge. Und jetzt lass uns mal darauf schauen, wie Gott auf dieses wunderbare Gebet jetzt eingeht. Der gute, gütige, barmherzige, treue Gott. Vers 4. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Ja, Gott geht hier auf die Worte des Volkes ein, aber wir merken, Gott sieht tiefer. Ja, wenn man einem Kind in der Erziehung viermal dasselbe sagt, dann kann es sein, dass man das fünfte Mal sagt: Ach Kind, was soll ich nur mit dir machen? Und so ein bisschen wirkt es hier genauso. Gott ist nicht ratlos. Gott ist nicht um eine Antwort verlegen. Aber es ist hier ein Bild quasi, wo er das Volk auf die Antwort vorbereitet. Ja, und so macht er es. Sie haben sich jetzt mit ihren Worten dermaßen in den Himmel gelobt, was sie alles vorhaben, was sie alles machen wollen. Und Gott sagt: Ach, ihr liebes Volk, was soll ich nur mit euch tun? Ja, ist doch eure Liebe, also dieses Wort Liebe ist dasselbe auch wie Barmherzigkeit, Güte im Alten Testament. Das ist ein großer Begriff. Wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Ja, die Liebe des Volkes ist wie eine Wolke am Morgen. Also sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, verschwindet die Wolke. Ja, trocknet der Tau, ist der Tau nicht mehr da. Beides verschwindet sehr, sehr schnell. Ja, was hier so fromm von dem Volk geäußert wurde, ist nicht mehr als ein Fingerschnippen, sagt Gott. Ja, das heißt, sobald die Not vorbei ist, werden sie wieder sich diesen götzentreiberischen Dingen hingeben. Und Gott wird in Vergessenheit geraten. Ja, ihre Hingabe ist eine vorübergehende Sache. Es ist nett, es ist wohlklingend, aber es hat keinen Bestand. Ja, und wie schnell kann es passieren, dass wir in den verschiedenen Situationen des Lebens vielleicht Dinge recht ähnlich formulieren, wie es das Volk getan hat? Ja, meine Hingabe soll sein, so soll sie sein und so soll. Und wir formulieren die Dinge, wie das Volk es formuliert hat in den ersten drei Versen. Und kurze Zeit später merkt man, dass es vielleicht doch keinen Bestand hat. Ja, es kann sein, dass der Wunsch nach Hingabe einmal kurz aufploppt. Und am nächsten Morgen sind wir wieder komplett im Alltagstrott gefangen. Ja, und Gott bewahre davor. Gott hat keinen Gefallen an dieser kurzfristigen Begeisterung, sondern Gott möchte eine echte Liebe. Dann heißt es im vorletzten Vers: Gott will Recht schaffen. Vers 5. Darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Ja, wir haben hier, das haben wir nicht so oft, quasi eine Absage des Bußgebetes des Volkes von Gott. Also Gott nimmt das nicht an, deren Gebet. Und Gott begründet es. Immer wieder hat Gott in seiner Macht gesprochen. Immer wieder hat Gott richtend eingegriffen, wie das Volk. Alle über 20 sind nicht in das verheißene Land gegangen, außer Josua und Kaleb. Und das ist auch so eingetroffen. Warum hat Gott so gehandelt? Damals in der Wüste, dass sein Licht hervorkommt oder dass sein Recht wie das Licht hervorkomme. Ja, man könnte vielleicht auch so überschreiben, aus den Gerichten soll Licht hervorkommen. Das Gericht musste sein, dass Licht wieder als Licht erkennbar, dass das Licht erkennbar ist, wo vorher nur Dunkelheit war. Ja, am Ende des Volkes Israel in der Wüste stand immer die Gnade und Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Ja, das Licht der Gnade, es wird hervorbrechen. Es wird eine echte Umkehr geben, es wird eine echte Auferstehung geben. Aber wir haben hier, trotzdem braucht es das Gericht, bis es dann dazu kommt, damit es eben eine echte, eine nachhaltige Umkehr ist. Ja, und ähnlich wird es auch hier bei dem Volk sein. Ja, die Not, die beiden Völker erleben, sind der Vorgeschmack. Es wird weitere Gerichte geben, aber am Ende ist die Gnade Gottes da. Am Ende wird das Recht wie das Licht hervorkommen. Und Gott wird als Sieger, als der erhabene Sieger über allem stehen. Und der letzte Vers, mit dem ich dann auch zum Ende kommen will, da sehen wir, dass Gott Liebe und Erkenntnis möchte und nicht in erster Linie Opfer. Da heißt es, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ja, hier sehen wir nochmal diesen Blick Gottes in das Herz. Ja, sie haben Dinge formuliert, aber Gott sagt, nein, ihr versteht da was falsch. Ich will nicht euer gut formuliertes Gebet. Ich will nicht eure Vorhaben, was in Zukunft alles ist, sondern ich möchte einfach jetzt in der Gegenwart euer Herz haben. Und das reicht mir, wenn ihr mir die Gegenwart gebt. Ja, dann werde ich auch eure Zukunft haben. Ja, wir Menschen können, auch wir Christen, wir können ganz schnell fromme Gebete formulieren, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wir können fleißig formulieren, was wir in der Hingabe ab Februar alles vorhaben zu tun. Oder wir können einfach anfangen, zu Gott zu kommen, um in der Erkenntnis, in der Liebe zu wachsen. Ja, ohne großartig Pläne zu schmieden, was wir wann für Gott irgendwie irgendwann mit irgendjemandem tun wollen, sondern einfach in Hingabe, hier und jetzt. Ja, Gott will in erster Linie Liebe und hier wieder dasselbe Wort, Liebe, Güte, Barmherzigkeit. Das soll im Leben, im Hier und im Jetzt sichtbar sein und nicht am Brandopfer, also nicht an unseren Vorhaben. Ja, Gott will Liebe und nicht Begeisterung, obwohl ich glaube, dass echte Liebe auch eine Begeisterung hervorruft. Aber die Reihenfolge ist die Entscheidung. Entscheidend erst die Liebe und aus der Liebe diese Begeisterung für Jesus. Ja, das Volk wollte Gott erkennen, aber Gott spricht ebenfalls von einer Erkenntnis. Es geht auch hier um die wahre Erkenntnis. Sie wollten Gott erkennen, ja. Aber er sagt, ihr braucht diese Erkenntnis des Herzens. Ja, diese Ausrichtung des Herzens. Ja, ich habe für mich viel auch wieder erkennen können aus dem Text. Ich glaube, dass es große Missverständnisse oder Irrtümer gab zwischen der Sichtweise des Volkes und der Sichtweise Gottes. Ja, Gott wollte nicht eine oberflächliche, flüchtige, aus Gefühlen bestehende, aus leeren Worten bestehende Beziehung, sondern eine echte Liebesbeziehung. Ja, das Volk wollte Heilung. Ja, Gott wollte Reinigung. Ja, das Volk wollte eine Veränderung der Umstände. Ja, Gott wollte eine Veränderung der Persönlichkeit. Ja, das Volk wollte, dass Gott sie aus der Gefahr errettet. Aber Gott wollte sie von ihren Sünden in erster Linie erretten. Ja, das Volk wollte einen Automatengott. Übermorgen oder in 3 Tagen, dann möchten wir, dass Gott so und so handelt. Aber Gott wollte vielmehr eine echte, authentische Beziehung über 2-3 Tage hinaus. Eine lebenslange Haltung, eine Beziehung. Ja, das Volk wollte einen Gott, an den man sich wendet, wenn es einem übel geht. Gott wollte beständiger Begleiter sein. Ja, der Text, der begann mit Lärm, mit Geschrei, mit Alarm. Und er endet mit dem Herzen Gottes. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und das wünsche ich auch einem jeden von uns, dass wir dasselbe Bestreben auch in unserem Leben haben.